Wir hatten in den letzten Wochen im Römerbrief einiges über Gottes Zorn gehört und ich kann mir gut vorstellen, dass diejenigen, die dabei waren, nun die Hoffnung tragen, dass sich das auch bald bessern wird, dass wir endlich über andere Dinge hören und nicht über Gottes Zorn. Aber weit gefehlt, es geht weiter. Heute hören wir einen weiteren Aspekt über das, was unbedingt für uns Menschen notwendig zu wissen ist, über Gottes Zorn, nämlich nicht nur, dass es ihn gibt, was wir in den ersten Predigten von Kapitel 1 von Vers 18 an hatten, auch nicht nur, dass Gottes Zorn wirklich aktiv ist, dass es nicht nur etwas ist, was irgendwann mal kommt im Gericht Gottes, sondern dass es wirklich im Hier und Jetzt stattfindet und über die gesamte Menschheit sich verteilt. Nicht nur das, wir lernen mussten, dass Gott nicht passiv ist. Gott sitzt nicht irgendwo und wartet einfach die Zeit ab und lässt alles irgendwie so laufen, wie manche sich das vorstellen, sondern er richtet ungerechte Menschen schon heute im Hier und Jetzt. Und den Grund dafür konnten wir erkennen. Wir konnten sehen, dass obwohl der Mensch wirklich Gott erkennt, am Ende keine Entschuldigung hat, weil er ihn nicht ehrt und ihm nicht dankt. Das ist der Grund, den Paulus gegeben hat in Kapitel 1, 18 und die Verse weiter. Und dabei, sagt Paulus, ist der Mensch wahnsinnig geworden. Er hat Gott verlassen, er hat Gott erkannt, er hat ihn abgelehnt, er hat ihn verlassen, er ist stolz geworden in sich selbst, hat gedacht, er ist der Weiseste und er ist dabei wahnsinnig geworden. Wir mussten dann erkennen, dass dieses Hier und Jetzt Gericht Gottes darin besteht, dass Gott den Menschen sich selbst diesem Wahn überlässt. Dass Gott den Menschen nimmt und ihm wirklich seinem eigenen korrupten, sündigen Herz überlässt. Und das Resultat davon ist nicht das, was der Mensch sich erhofft hat, nämlich Freiheit von Gott und Freiheit von all diesen Sachen, sondern es ist genau das Gegenteil, es ist Sklaverei und Diktatur. Sklaverei der eigenen Sünde und Diktatur der Verdorbenheit des Menschen. Und wir mussten leider auch hören, dass unsere westliche Gesellschaft, in der wir leben, genau am Ende oder gerade in einem von diesen Endstadien dieser Spirale steht, die immer abwärtsdrehend ist. Die Dekadenz und die Unmoral, die wir hier in Kapitel 1 gesehen haben, die moralische Verdorbenheit, die Paulus hier in 1, 24 bis 32 beschrieben hat, Die finden wir in unseren Zeitgenossen 1:1 umgesetzt. Und wir müssen gar nicht mal weit gehen von diesen Hallen hier raus. Um uns herum gibt es genügend von diesen Beispielen. Ja, wir müssen erkennen, dass unsere Gesellschaft tatsächlich jetzt schon unter aktivem Zorn und Gericht Gottes steht. Nun, gibt es trotz all diesem offensichtlichen Zerfall und trotz all diesem offensichtlichen Passen von der Warnung, die Paulus hier spricht, dass Gott gerade beschäftigt ist, alle Menschen davor zu warnen, nicht weiter in diese Richtung zu gehen, nicht desto trotz gibt es nicht wenige Menschen, die das hören und das lesen und davon überzeugt sind, dass sie das nichts angeht. Das ist nichts für mich. Ich bin okay. Und um diese soll es heute gehen. Paulus argumentiert hier wunderbar im Römerbrief. Er ist ein bisschen wie ein Anwalt, ein sehr guter Anwalt, der antizipiert und vorausdenkt, was denn Leute sagen würden und was sie dann an Einwände bringen würden. Und Paulus spricht hier in unserem Text heute, den wir uns anschauen werden aus Kapitel 2, genau solche Menschen an. Er antizipiert hier nämlich diese Menschen, die meinen, dass sie gut genug sind, um dem Zorn Gottes trotzdem zu entgehen. Dass sie nicht unter seinem Zorn stehen, weil sie gewisse Dinge gut genug tun. Paulus warnt nun diese Menschen, die denken, dass sie diesem kommenden Gericht, was noch kommt, dass sie nicht nur der aktive Zorn jetzt schon entspringen, sondern auch das kommende Gericht, dass sie denen entgehen können, indem sie einfach nicht so verdorben sind wie die anderen Menschen, sondern eigentlich gute Menschen sind. Er beschreibt hier am Ende Selbstgerechtigkeit. Das ist, was Selbstgerechtigkeit ist. Es meint ein dass man nicht so moralisch zerfallen ist wie andere Menschen und deswegen besser dran ist als andere. Also es geht heute um dich. Es geht heute um dich, der du denkst, dass du vielleicht mit gewisser Religiosität oder gewissen Tugenden oder gewisser Moral, dass du damit Gott beeindrucken kannst. Aber Paulus macht jetzt ziemlich deutlich in diesem Abschnitt, den wir uns anschauen werden, auch du, der du vielleicht religiös bist oder ein Moralist bist oder einfach ein Gutmensch, auch du hast keine Entschuldigung am Ende der Zeit. Und vielleicht, wenn du es jetzt hier heute hörst oder online irgendwann mal hörst, bist du jetzt schon versucht abzuschalten und zu denken, naja gut, das geht mich gar nicht alles was an, hör bis zum Ende, denn das ist wirklich lebenswichtig. Lass uns zuerst unseren Text lesen und dann möchte ich euch zeigen, was Paulus uns heute hier in diesem Text deutlich machen möchte. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 2, wir lesen die Verse 1 bis 10. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden und dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut, zuerst dem Juden und dann auch dem Griechen. Soweit unser Text heute. Und wir wollen uns heute aus diesem Text drei Gründe anschauen. Drei Gründe, weshalb der gute und selbstgerechte Mensch auch unter Gottes Zorn kommen wird und ebenso Errettung benötigt wie der Schlechte, den wir gerade in Kapitel 1 gesehen haben. Diese drei Gründe, weshalb Selbstgerechtigkeit keine Entschuldigung vor Gott hat, sind erstens, weil der Selbstgerechte Gottes Wahrheit erkennt und sie trotzdem nicht anerkennen möchte. Der Selbstgerechte möchte Gottes Wahrheit nicht erkennen oder anerkennen. Das sind die Verse 1 bis 3. Der zweite Grund ist, weil der Selbstgerechte die Güte Gottes verachtet. Der Selbstgerechte verachtet die Güte Gottes. Und der dritte Grund, weshalb der Selbstgerechte keine Entschuldigung hat, ist, dass der Selbstgerechte im Endeffekt verstockt ist und unbußfertig in seinem Herzen. Was ich von dir heute möchte, ist Folgendes, nämlich dass du heute hier sitzt oder zuhörst und dein eigenes Herz prüfst, um festzustellen, auf welchen Werken du deine Gerechtigkeit vor Gott baust. Auf welche Werke baust du deine Gerechtigkeit auf? Weshalb kannst du vor Gott stehen und sagen, ich bin heute gerecht? Lass uns zum ersten Grund kommen, weshalb der Selbstgerechte vor Gott nicht bestehen kann und keine Entschuldigung am letzten Tag hat. Das ist, weil er die Wahrheit kennt, aber sie nicht erkennen möchte. Schaut euch mal den ersten Vers an, den ersten Abschnitt. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Nun, wir haben vielleicht diejenigen, die sich daran erinnern können, im ersten Kapitel haben wir den Deckel der Hölle sozusagen gelüftet und aufgehoben und alles Übel und Verdorbene ist da rausgekrabbelt. Ja, das war Kapitel 1, die Verse 18 bis 32, ist alles herausgekrabbelt, was man sich so vorstellen kann. Und dann stellt man sich jetzt nun die Frage hier, zu wem redet denn Paulus denn hier noch? Er hat doch zu allen Menschen eigentlich schon geredet und gesagt, das ist der Zustand der verdorbenen Menschheit. Wen meinte denn hier mit O Mensch? Nun, um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein bisschen zurückgehen zum Anfang unserer Serie über den Römerbrief Und wir müssen uns daran erinnern, an wen Paulus hier überhaupt schreibt. Wir hatten gesagt, dass wir davon überzeugt sind, dass Paulus sowohl an heidnische als auch an jüdische Christen schreibt, jüdische Römer schreibt. Und wir sehen das in Vers 9 nochmal genau, das könnt ihr euch anschauen, Vers 9 und 10, wir hatten es gerade gelesen. Hier nennt er nämlich beide Gruppen und er nennt hier die Juden zuerst. Er sagt zuerst den Juden, aber dann auch den Griechen. Das ist Vers 9 und Vers 10. Und das kommt öfters im ganzen Römerbrief vor. Also wir sehen, dass hier beide Gruppen gemeint sind und speziell hier in diesem Abschnitt aber er die Juden anspricht. Wir kommen gleich darauf. Nun, in diesen beiden Gruppen, den Juden und den Griechen, gibt es eine Menge von Menschen, die dachten, dass sie diese Warnung aus Kapitel 1, dass sie das nichts angehen würde, dass sie das nicht betrifft. Und Paulus, der gute Anwalt des Evangeliums, versteht das und antizipiert das und spricht das genau an. Sie dachten, dass sie das Ganze nichts angeht, weil sie im Grunde eigentlich gute Menschen sind. Nicht so schlecht zumindest, wie die anderen, über die Paulus hier gerade geredet hat. Wenn wir bei den Nichtjuden anfangen, also bei den Heiden, dann gab es dort zu der Zeit von Paulus, speziell in seinem Lebensalltag, welche die Moral sehr hoch hielten. Sie waren unglaublich moralische Menschen, quasi religiös, ohne dass sie wirklich gläubig waren. Ein Beispiel dafür sind die Stoiker. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, die Stoiker, seine philosophische Gruppe, die unter dem römischen Philosophen Lucius Annaeus Seneca. Vielleicht habt ihr schon mal von Seneca gehört, weiß nicht, wenn nicht, dann werde ich euch ein bisschen was erklären darüber. Auf jeden Fall war das einer der Anführer dieser stoischen Gruppe und er lebte zur Zeit Neros, also war ein Zeitgenosse von Paulus, erst sogar vor Paulus, Paulus ist glaube ich 5 Jahre vor ihm gestorben. Seneca war einer der reichsten und mächtigsten Männer zu seiner Zeit, ausgenommen natürlich von den Kaisern. Und dennoch, obwohl er so reich und so einflussreich war, fokussierte sein ganzes Leben auf Verzicht und Zurückhaltung. Stell dich mal vor, er hat alles, was er hat, Macht und Geld, und trotzdem verzichtet er auf unglaublich vieles und hält sich zurück. Er lehrte über die Notwendigkeit von individueller Tugend, über gemeinnütziges Engagement und über eine weltbürgerliche Orientierung. Er war das, was wir vielleicht heute so den Gutmenschen nennen würden. In seinen äußeren Taten, in seinen moralischen Werten hätte man ihn wirklich als Christen verkaufen können, aber er war nicht gläubig. Er schrieb einmal über Menschen und meinte dabei auch sich selber. Er sagte, nur schlechte Menschen begehren Unrecht an guten Menschen. Die Guten haben untereinander Frieden. Also in seinem Denken gab es gute Menschen und schlechte Menschen. Und ratet mal, wo er dabei war. Er war natürlich bei den guten Menschen. Und das ist genau, was Selbstgerechtigkeit ausmacht. Er ist der Gute, die anderen sind die Schlechten. Und von diesen Leuten, die so denken, gibt es heute genügend und zuhauf. Einen kurzen Einschub dazu, und ich nenne es einfach nur mal kurz, ohne dahin zu gehen. In Kapitel 3 ist Paulus einer anderen Meinung. Paulus, obwohl er ein Zeitgenosse von Seneca ist, ist einer anderen Meinung und sagt nicht, dass es gute und schlechte Menschen gibt, sondern er zeigt auf, indem er das Alte Testament zitiert, dass es nicht einen einzigen Guten gibt. Und er meint damit auch sich selber. Das ist der große Unterschied zwischen Selbstgerechtigkeit und Gottesgerechtigkeit. Wir können diese Form der Selbstgerechtigkeit, die wir bei Seneca sehen, auch Werksgerechtigkeit nennen, weil sie davon ausgeht, dass durch die Dinge, die ich tue, mir irgendwelche guten Besserungen, dass es mich als besseren Menschen bestätigt. Meine Werke bestätigen mich als besseren Menschen. Das ist eine Werksgerechtigkeit. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe, die Paulus aber hier anspricht, ist eine größere Gruppe. Es sind diejenigen, die sich das Kapitel 1 anschauen und mit dem Zeigefinger dastehen und sagen, ihr seid die Schlechten und ihr Bösen. Es geht hier um die Juden. Und Gott hat sich nämlich Israel gezeigt. Und ihr könnt das euch noch daran erinnern. Er hat Israel zu seinem Volk im Alten Testament erwählt. aus den Israeliten kamen die Propheten und Gott hat seine Aussprüche, seine Worte ihnen übergeben. Aus ihnen ist das Heil hervorgekommen. Ihnen hat Gott klare und deutliche Versprechen gegeben. Sie hatten das Gesetz Gottes bei sich. Sie waren was Besonderes. Es waren aber auch sie, die ständig, und das könnt ihr in eurem Bibelleser euch noch erinnern, die ständig vor den Heiden standen und mit den Fingern auf ihnen zeigten und sagten, sie sind schlecht. Die Heiden waren die Hunde und sie waren Gottes erwähltes Volk. Ja, sie mussten opfern, sie mussten sich reinigen, sie mussten Gesetze befolgen, aber dafür waren sie die Religiösen und die anderen die Ungläubigen. Das war weit verbreitet. Die Extremform davon kennen wir auch mit den Pharisäern. Das war ein elitäres Denken, was sie dazu führte, dass sie in allem noch mehr taten. Sie waren gehorsamer, sie eiferten noch mehr, sie hatten noch mehr gute Werke. Sie aßen nicht mit ungewaschenen Händen, sie rührten am Sabbat keinen Finger und gefielen Gott mit ihrem Gehorsam und Ritualen. Zumindest in ihren eigenen Denken war das so. Aber sie waren die Besten von allen. Moralisch hochwertig, zumindest in ihren eigenen Augen. Nun, wenn wir die Gutmenschen aus den Heiden ein Beispiel für Werksgerechtigkeit sind, dann sind die Juden ein Beispiel für Gesetzlichkeit, was auch eine Form von Selbstgerechtigkeit ist. Wir könnten die Pharisäer sogar als Sakramentalisten, und ich beschreibe das Wort gleich, was das bedeutet, weil das ist gar nicht so weit weg von dem, wie die Menschen um uns herum sind, wir könnten sie als Sakramentalisten sehen, die meinen, durch das Halten von gewissen religiösen Ritualen, dass sie deswegen vor Gott gerecht sind. Zum Beispiel die Beschneidung bei den Juden oder das Halten vom Sabbat oder das Teilnehmen an einem Passamahl. Wenn wir es in die heutige Welt bringen, können wir sagen, das sind vielleicht diejenigen, die meinen, weil sie getauft wurden als Kind, dass sie deswegen in Ordnung sind in ihrem Leben. Oder die gewisse Dinge getan haben, die Kreuze geküsst haben, die einen Rosenkranz haben, die die Beichte getan haben, die irgendwelche Rituale vollzogen haben, die sie vor Gott gerecht machen. Die sind so wie die Juden, eine Form von Selbstgerechtigkeit. Und ich denke, dass Paulus hier in Kapitel 2 speziell die Juden anspricht und dabei trotzdem doch alle meint. Und der Grund, weshalb ich das meine, ist in Vers 1 zu finden, den wir uns jetzt wieder anschauen, ist, weil das, was Paulus hier, von dem er hier ausgeht, bedarf Kenntnis von Gottes Gesetz. Und das ist genau das, was die Juden hier hatten. Sie hatten das Gesetz Gottes. Schau dich Vers 1 nochmal an. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du andere richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Der Gutmensch, ob Jude oder Heide, die hörten Paulus in Kapitel 1 sprechen über all die Verdorbenheiten der Menschen und sie stimmten ihm zu. Sie würden sagen, genau das ist so, du hast recht. Das ist wirklich so schlimm, wir leben in einer ganz schlimmen Welt, in einer verdorbenen Gesellschaft, weg mit ihnen. Und Paulus sagte genau zu diesen Menschen, du bist genauso schuldig wie sie. Denn egal wie du dich präsentierst, egal, was du tust in deinem Leben, du verübst am Ende genau dasselbe. Das ist, was er hier in diesem Vers gerade geschrieben hat. Du verübst am Ende genau dasselbe. Schau dir jetzt nochmal den Beginn von Vers 1 an. Siehst du das darum? Das darum bringt uns immer natürlich zum Kontext vorher, was vorher da war. Und das zeigt eben auf den Kontext in Kapitel 1, besonders von den Versen 18 bis 32, diese ganze Pandoras Box, die da aufgegangen ist. Aber speziell auf Vers 32, schaue ich den nochmal an, wo Paulus schreibt, obwohl sie, und er redet hier über die ganzen Ungläubigen, diese ganze Latte von Menschen, die alles Mögliche verüben, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, was ist das? Das ist Kenntnis. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welches so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Und somit sagt Paulus, seht ihr, ihr Juden, auch die schlechten Menschen haben Kenntnis von Gottes Gerechtigkeit, nicht nur ihr. Und das ist genau das, was Paulus in Vers 20 ja schon gesagt hat und deutlich gemacht hat, dass niemand eine Entschuldigung hat. Schaut euch den nochmal an. Vers 20, sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Jeder Mensch, ob vollkommen moralisch daneben oder der größte moralische Mensch dieser Welt mit allen Tugenden, alle wissen, dass es Gott gibt und keiner von ihnen folgt ihm nach. Und deswegen sind beide schuldig. Jeder Mensch steht vor dem Gericht Gottes als schuldig da. Ob dekadenter Sünder oder moralischer Sünder, beide sind Sünder. Und beide sind derselben Dinge schuldig geworden. Das ist, was Paulus in 2 Vers 1 meint, wenn er sagt, der du richtest, du verübst ja dasselbe. Nun, könnt ihr euch vorstellen, jetzt kommt nun der moralische Mensch, euer Nachbar vielleicht, hängt davon ab, wo ihr lebt. Wir leben in einer in der größten Einfamiliensiedlung Deutschlands, wo die meisten Menschen das, was sie haben, sich erarbeitet haben und moralisch eigentlich ziemlich gut sind. Ja, ich kenne einige von, wir haben sehr gute Beziehungen zu den Menschen dort. Einige von den Familien, die wir dort kennen, die könnten man locker als Christen verkaufen. Nun, würden die vielleicht so etwas hören und sie würden zu dir kommen und sagen, ja, aber wo habe ich denn Ehebruch begangen? Vorher hatten wir in Kapitel 1 von Ehebrechern. Ich bin kein Ehebrecher. Wir hatten von Mördern gehört. Ich habe noch nie jemanden umgebracht. Ich habe noch nie eine Bank ausgeraubt. Ich bin nicht perfekt. Ja, ich habe meine Macken, aber ich habe noch nie Drogen verkauft. Was redest du von? Ich bin genauso schuldig wie die anderen. Nun, Paulus versteht das und er geht darauf ein und er sagt, ja, das stimmt. Nach außen hin bist du besser dran als die anderen. Du bist nicht so dekadent und so moralisch abgefallen wie die anderen. Das Problem ist nur Folgendes. Gott schaut nicht auf deine äußeren Taten. Gott schaut auf dein Herz. Das ist, was Gott zu Saul gesagt hat. Wir lesen das in 1. Samuel 16, Vers 7. Gott offenbart das dem Propheten Samuel, als Gott Saul abgesetzt hat als König. Und er sagt zu ihm, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Worauf schaut der Mensch? Auf Äußerlichkeiten. Auf das, was nach außen hin schön und toll aussieht und was vielleicht annehmbar ist und christlich aussieht und wunderbar und gute Werke bringt und vielleicht auch Applaus bringt. Aber das ist nicht, worauf Gott schaut. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Saul war ein gutes Beispiel. Schön gewachsen, starker Mann. Die Menschen hatten ihn deswegen gewählt. Er hatte versucht, immer irgendwie so nah wie möglich an Gottes Gesetz dran zu bleiben, aber ohne es wirklich halten zu wollen. Und deswegen wurde er abgesetzt. Und das ist eben das Problem des selbstgerechten Menschen. Gott schaut nicht auf deine Taten. Wir können es sogar übertreiben ein bisschen und sagen, es ist ihm vollkommen egal, was du machst. Er schaut auf dein Herz. Und dann ist das, was du äußerlich tust, nicht mehr relevant. Und da ist die Frage nun für dich heute da, der du hier sitzt oder vielleicht zuhörst dann. Wie sieht denn dein Herz aus? Worauf baust du denn dein Leben? Nun, in der Bergpredigt in Matthäus 5 machte Jesus deutlich, und wir nehmen zwei Beispiele mal, dass wir alle größere Sünde schuldig sind, als unsere Taten es zeigen. Und ich nenne euch mal zwei Beispiele, die es deutlich machen. Jesus redet in Matthäus 5, Vers 21 vom Töten, wo viele sagen würden, ja, ich habe nicht getötet, ich bin im sechsten Gebot nicht schuldig geworden. Und er sagt Folgendes, hört zu. Kapitel 5, Vers 21 bis 22. Ihr aber habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber seinem Bruder sagt, Raka, das ist auch eine Art von Fluch gewesen, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Jesus sagt also, wenn du anderen gegenüber zornig warst, hast du sie getötet. Und du bist diesem Gesetz schuldig geworden. Weiter, Vers 27, wenn das noch nicht genug ist. Ihr aber habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und er sagt, ja, ich habe noch nie die Ehe gebrochen. Ich bin sehr treu gewesen mein ganzes Leben lang. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und er meint hier nicht deine Ehefrau, sondern die nicht deine Ehefrau ist. Ja, ob du verheiratet bist oder nicht. Wenn du nicht verheiratet bist, sind alle nicht deine Ehefrauen. Wenn du verheiratet bist, hast du eine Frau, die du begehren kannst und den Rest nicht. Hast du eine andere Frau oder einen anderen Mann angeschaut, der nicht dein ist, dann hast du Ehebruch begangen. Hast du wirklich noch nie getötet? Hast du wirklich noch nie die Ehe gebrochen? Du siehst also, Gottes Standard ist anders als dein Standard. Gottes Standard kannst du nicht erreichen und kannst du nicht halten. Der Grund nun, weshalb der moralische Mensch am Ende dasselbe Unmoralische tut, ist eben darin, dass es in seinem Herzen oft anders aussieht, als seine Taten es aufzeigen. Er kennt Gottes Gesetz in seinem Herzen, aber er lehnt es trotzdem ab, genauso wie der Unmorale. Die Kraft Gottes, die wir in Kapitel 1, Vers 16 bis 17 lesen, das Evangelium hat weder dieses noch das andere Herz erreicht, hat es nicht verändert. Nun, du kannst dich jetzt aber fragen, wie erkennen denn ungläubige, moralische Menschen denn Gottes Gesetz? Woher kennen sie denn das? Weil es gibt so viele Menschen, die nicht mal in die Gemeinde gehen, die keine Bibel zu Hause haben, die keine Christen sind. Woher sollen sie denn Gottes Gesetz kennen? Und Paulus sagt, es ist ganz einfach. Es ist durch ihr Gewissen. Schaut euch mal Vers 15 an. Er geht hier später darauf ein, da werden wir in einer anderen Predigt noch darauf genauer eingehen. Aber er schreibt hier in Vers 15, wir lesen zusammen, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, und er redet hier über ungläubige Menschen, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Und das ist so, jeder Mensch hat ein Gewissen, wir alle wissen das, und alle die Menschen, die selbst ungläubig sind, die reden auch oft davon, dass man sein Gewissen töten muss. Ja, es gibt immer irgendwo eine rote Ampel, die man überfährt und dann nochmal überfährt und nochmal überfährt und irgendwann mal sieht man keine roten Ampeln mehr. Und dieses Gewissen hat jeder Mensch und Gott hat das installiert in den Menschen. Und jeder Mensch, gläubig oder ungläubig, ist von Gott gemacht und in sein Ebenbild gemacht und deshalb sind seine Fingerabdrücke überall über dein Leben verteilt. Und besonders in deiner Seele. Und auch wenn der Mensch seit Adam vollkommen verdorben ist und gefallen ist, kann das Herz trotzdem, was Paulus hier sagt, kann das Herz trotzdem hin und wieder mal die Dinge tun, die Gott gefallen. Der Mensch macht nicht nur Schlechtes. Der Mensch tut nicht nur ständig Schlechtes. Er macht ab und zu mal auch die Sachen, die Gott gefallen. Sein Gewissen bringt ihn dazu, weil das Gesetz Gottes auf eine Art und Weise in seinem Herzen wohnt, ohne dass er es wirklich aktiv kennt. Das passiert nun nicht regelmäßig und es passiert auch nicht bleibend, denn der Antreiber, wie Paulus hier sagt, ist jetzt nicht der Heilige Geist, es ist nicht Gott, sondern es ist dein gebrochenes und ebenso sündiges Gewissen und damit ist es unzuverlässig. Das ist der erste Grund, den wir haben, weshalb Paulus hier sagt, dass der Selbstgerechte keine Entschuldigung hat, egal was er tut, weil er auch Gottes Wahrheit kennt und es trotzdem nicht auf sein Leben anwenden will. Er möchte sich trotzdem nicht verändern. Es ist das Ablehnen von Gottes Gericht. Und das Ablehnen von Gottes Gericht, von Gottes Wahrheit, bringt am Ende dazu, dass Gottes Gericht gerecht wird. Das ist, was Vers 2 sagt. Schaut euch Vers 2 an. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Die also dastehen, sich moralisch besser denken und andere richten und dabei trotzdem genau das Gleiche tun in ihrem Herzen. Über die ergeht das Gericht Gottes gerechterweise. Also wirst auch du keine Entschuldigung haben. Also wir sehen, dass Kenntnis alleine nicht ausreicht. Moral ohne Buße aus wahrem Glauben funktioniert einfach nicht. Moral ohne Buße aus wahrem Glauben funktioniert nicht. Sie macht den Moralisten nicht gerechter als den unmoralen Menschen. Sogar im Gegenteil, es zeigt auf, dass beide der gleichen Sache schuldig sind. Weil beide hatten ja die Wahrheit erkannt und sie trotzdem abgelehnt. Diese Kenntnis, von der Paulus hier redet, die wird erst dann zu einer errettenden Erkenntnis, wenn die eigene Sündhaftigkeit und Verdorbenheit abseits von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Wirken in dir erkannt ist. Wenn du siehst, dass du vollkommen verdorben bist und ohne Gottes Wirken in deinem Leben du keine Hoffnung hast, erst dann wird diese Kenntnis zur rettenden Erkenntnis. Weil das treibt dich jeden Tag aufs Neue weg von dir selber und hin zu Gott. Weg von Selbstgerechtigkeit und hin zu Gottes Gerechtigkeit. Und das ist wichtig zu wissen. Weil es gibt heute in unserer Kultur, besonders in unserer Kultur, unserer westlichen Gesellschaft, genügend Menschen, die in diese Kategorien der Selbstgerechtigkeit fallen. Da gibt es die anständigen Gutmenschen, wie ich vorher schon sagte, um die wir auch herumleben, die ein moralisches Leben führen, die brav sind, die fügsam, fleißig, nett, hilfsbereit, die beständig offenherzig und gastfreundlich sind. Wie wurden wir schon überhäuft mit allen möglichen Sachen, die ich von meinen Brüdern und Schwestern aus der Gemeinde kenne, von Menschen, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben. Aber die solche Botschaften hören und denken, das geht sie nichts an, weil ihr Leben ja ein gutes Leben ist. Wir haben aber auch die Religiösen und Spirituellen, die meinen, dass durch irgendwelche Sakramente oder Rituale, die sie getan haben oder immer noch tun, in die Kirche gehen, Kreuze küssen, beichten, sich mit Wasser besprenkeln lassen, Kerzen anzünden, fasten, der Kirche spenden, in Gospelchor singen und so weiter, dass sie dann irgendwie trotzdem vor Gott gerecht sind und ihr Leben doch gar nicht so schlimm ist. Aber Buße tun, das muss ich ja nicht. Ich bin ja gut. Und dann haben wir noch die Gesetzlichen, die Hyperreligiösen, in deren Leben es mehr Verbote als Gesetze gibt, und die ständig ihre Gerechtigkeit daran messen müssen, was sie alles nicht tun. Ja, solche Menschen kennen wir auch. Die erkennt man oft daran, dass sie schwer zufriedenzustellen sind und irgendwie niemals glücklich. Also Paulus' Worte hier treffen wirklich auf ganz viele Menschen, auch in unserer Zeit. Ich denke, ihr kennt aus diesen Umfelden, Kategorien genügend Menschen, so wie auch ich. Aber bevor du jetzt nun an deinen Nachbar denkst, oder an deinen Mitarbeiter oder an irgendjemand aus deiner Familie und du denkst, Mensch, der sollte vielleicht diese Botschaft mal hören. Bevor du das tust, solltest du dich zuerst mal an dich selbst richten und dein eigenes Herz prüfen. Schau dir Vers 3 nochmal an. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Bevor wir andere richten, müssen wir zuerst mit uns selbst ins Gericht gegangen sein. Bevor wir auf andere schauen und ihre Fehler sehen, müssen wir zuerst bei uns anfangen. Das ist das Prinzip, was Jesus in Matthäus 7 deutlich gemacht hat, auch ein Teil von der Bergpredigt, wo in Matthäus 7, Vers 5 sagt, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Es geht da nicht darum, dass man nicht richtet. Es geht darum, dass man erst dann über die Probleme anderer redet, wenn man seine eigenen in der gleichen Kategorie angegangen hat. Beginn bei dir selbst, weil wenn du bei dir selbst beginnst und wirklich nachschaust und dich an Gottes Wort überprüfst, wird das einen folgenden Effekt haben. Du wirst überhaupt gar keine Grundlage mehr für Selbstgerechtigkeit haben. Weil jeder, der lang genug in sich hineinschaut und sich mit Gottes Wort vergleicht, wird eines feststellen. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, auf was ich bauen kann, das mich vor Gott gerecht macht. Deswegen musst du da anfangen. Und nicht erst zu irgendjemandem gehen und sagen, ja, das musst du mal hören. Fang bei dir selber an. Wenn nun dieser Grund alleine schon ausgereicht hätte, um zu zeigen, dass der Selbstgerechte keine Grundlage hat, um vor Gott gerettet zu sein, ist es nur nicht genug, weil Paulus zeigt uns dann gleich den zweiten Grund, weshalb er sagt, dass der Selbstgerechte vor Gott nicht bestehen kann. Und das ist in Vers 4. Weil der Selbstgerechte am Ende durch seine Selbstgerechtigkeit Gottes Güte verachtet. Schaut euch Vers 4 an, den Anfang. Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Das Wort hier, was hier mit verachten übersetzt wird, bedeutet wortwörtlich herabdenken. Hat also etwas mit deinem Denken zu tun. Es ist eine aktive Aktion von unserem Verstand, die Gottes Güte, seine Geduld und Langmut geringschätzt oder herabstuft. All diese drei Dinge, die wir hier gerade gelesen haben, Güte, Geduld und Langmut, haben am Ende nämlich etwas mit Errettung zu tun, die ja der selbstgerechte Mensch nicht benötigt. Mit Güte ist hier die allgemeine Gnade Gottes gemeint. Das heißt, Gott ist gut, alle Zeit. Amen. Auch wenn wir es vielleicht nicht sehen, auch wenn er es nicht tun muss, ist Gott trotzdem gut, selbst zu seinen größten Feinden. In Apostelgeschichte 17 lesen wir davon, dass er jedem Menschen selbst den Atem gibt, den er benötigt. Selbst seinen Feinden. Wir lesen in Johannesevangelium, wie Jesus vor Judas kniet, obwohl er genau weiß, dass er ihn verraten wird und ihm die Füße wäscht. Das ist die Güte Gottes. Allgemeine Gnade, allen gegenüber. Die Geduld, von der Paulus hier redet, das beschreibt einen Waffenstillstand zwischen Gott, dem Heiligen, und dem Menschen als Sünder. Es ist seine Geduld, die dazu führt, dass er nicht sofort richtet, was er ja machen könnte und total gerecht wäre dabei. Und auch nicht gleich bestraft, denn er möchte, wie Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 4 schreibt, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Geduld. Und Gottes Langmut spricht von der Zeitperiode, in der seine Geduld und seine Güte funktioniert. Und das ist eine lange Periode, eine lange Zeit, in der Gott alles das zulässt, damit Menschen errettet werden. Der Selbstgerechte nun, von dem Paulus hier redet, weiß von diesen Eigenschaften Gottes, aber er schätzt sie eben gering. Wenn ich diesen guten Menschen, die wir gerade genannt hatten in den Kategorien, von Gottes Güte, von seiner Gnade und von seiner Langmut rede, das bedeutet für sie fast nichts. Sie brauchen das nämlich nicht. Sie sind ja gut genug. Sie haben genug gegeben, sie haben genug das gemacht und das nicht gemacht. Und das ist genau das, was Paulus meint. Das ist der zweite Grund, weshalb du keine Entschuldigung hast, weil du das, was eigentlich zur Errettung benötigt ist, gering geschätzt wird. Und er erkennt es nicht. Schaut euch den Rest von dem Vers an. Und er erkennt nicht, dass sich die Güte Gottes zur Buße leitet. Der Selbstgerechte verpasst eine unglaublich wichtige Wahrheit, die zur Errettung benötigt wird. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger Gottes, nicht die Androhung von Strafe, die den Menschen dazu bringt, seine Sünden zu bekennen und sie zu lassen. Nein, es ist im Gegenteil Gottes Güte. Es ist Gottes Güte, die einen Menschen zur Buße treibt. Nicht Werke, nicht irgendwelche anderen Dinge, sondern es ist genau diese Erkenntnis. Ich bin ein Sünder und Gott war geduldig mit mir und langmütig und er hat mir Gnade gegeben und er liebt mich trotzdem. Das ist, was mich zur Buße treibt. Und dieses Konzept ist so radikal und erwartungswidrig, dass es dem Selbstgerechten vollkommen entgeht, weil es genau das Gegenteil ist von dem, was Selbstgerechtigkeit ausmacht. Weil bei Gott es eben nicht um das Einhalten von Gesetzen und irgendwelchen Werken und Tugenden und Moral geht. Es geht auch nicht um geistliche Herkunft wie bei den Juden oder um Spiritualität. Wer vor Gott gerecht stehen will, der kann das nur auf eine Art und Weise tun. Jetzt musst du gut zuhören. Alleine aus Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit vor Gott ist aus Glauben allein. Glauben an das vollkommene, erlöste Werk Jesu Christi. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, Jesus Christus als perfektes Opferlamm hingegeben wurde für deine Sünden, das alleine ist der Grund für deine Gerechtigkeit. Das ist Gottes Gnade ohne Werke des Menschen. Und deswegen funktioniert Selbstgerechtigkeit nicht, Werksgerechtigkeit nicht und Sakramentalismus auch nicht. Aber eben der Selbstgerechte ist sich selber zum Gesetz geworden und deswegen hat er am Ende auch keine Entschuldigung vor dem Tag des Gerichts, weil er Gottes Wahrheit kennt und sie ablehnt. Der dritte und letzte Grund, zu dem wir heute kommen, weshalb der Selbstgerechte keine Entschuldigung hat, hat etwas mit seinem Herzen zu tun. Und Gott öffnet hier ein bisschen die Tür des Herzens eines Selbstgerechten und zeigt, was darin vorgeht. Und das ist der dritte Grund, wie gesagt. Er hat keine Entschuldigung vor Gott, weil sein Herz verstockt und unbußfertig ist. Das sind die Verse 5 bis 10. Schaut euch mal Vers 5 an. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Der Tag des Zorns, von dem Paulus hier redet, ist wirklich der letzte, finale Gerichtstag, der nach dem tausendjährigen Reich stattfindet, wo alle Toten zusammenkommen, alle Ungläubigen, und sie werden vor dem weißen Thron gerichtet, den wir in Offenbarung 20 lesen. Wenn dich das mal interessiert, kannst du das mal da nachlesen. Der Selbstgerechte aber bleibt selbstgerecht, weil sein Herz verstockt ist, sagt Paulus. Und weil es verstockt ist, bleibt es auch unbußfertig. Trotz all seiner moralischen und vielleicht auch religiösen Exzellenz, die er so an den Tag bringt, wehrt er sich doch vehement dagegen, Gottes Gnade anzunehmen und Glaube ohne Werke in seinem Leben zu haben. Er möchte es verdienen. Er möchte etwas tun, damit er vor Gott gerecht stehen kann. Und weil er so sehr das möchte, kann er Buße nicht tun und bleibt verstockt. Das griechische Wort, was Paulus hier verwendet für verstockt, kommt von dem Wurzelwort, und ich nenne es jetzt einfach nur, weil ihr vielleicht das Wort im Deutschen schon mal gehört habt, von dem Wurzelwort Sklerotis. Wir kennen das aus der Medizin, Sklerose, ja, kennt ihr vielleicht ein bisschen. Wir kennen vielleicht die Arteriosklerose, das haben wir schon mal gehört. Ja, vielleicht nicht. Also das sind die Gefäßerkrankungen, wegen was der Großteil der Menschen Herzinfarkte erleidet. Und was dabei passiert ist, dass in den Arterien sich Ablagerungen ansammeln. Die Gründe dafür weiß man nicht so ganz genau. Und sie setzen sich mit der Zeit zu und verhärten. Und am Ende führt das dann im schlimmsten Fall eben zu einem Herzinfarkt. Und das ist das Bild, was Paulus hier verwendet, um zu zeigen, das ist, was der Selbstgerechte macht, der unbußfertig ist. Er verhärtet sich immer weiter. Es ist ein Prozess. Es ist nicht etwas, was man einmalig macht, sondern was immer ständig bleibt. Du bleibst unbußfertig. Du hörst diese Dinge, dass deine Werke nicht gut genug sind, und trotzdem bist du und bleibst du davon überzeugt, ich bin ein guter Mensch. Es ist doch gar nicht so schlimm, wie die hier vorne alle sagen. Das ist das Zusetzen deiner geistlichen Ader, was am Ende auch zum geistlichen Tod führt. Also wenn der Selbstgerechte diesen Zustand nicht umkehrt, hat er kein gutes Ende, was Paulus hier sagt. Denn das Gericht Gottes kommt. Und du wirst keine Entschuldigung haben, weil du nichts aufzubauen hast. Und was Paulus hier so wunderbar deutlich macht, ist, dass es keinen neutralen Boten gibt. Ich kann das nicht einfach nur hören und sagen, naja gut, das wird schon irgendwie. Entweder du bewegst dich näher zu Gott oder weiter von Gott weg. Es gibt keinen neutralen Zeitpunkt. Und so kommen wir langsam zum Ende und wir sehen, dass Selbstgerechtigkeit, in welcher Form auch immer, dir keinen Vorteil verschafft. Genau im Gegenteil. Du kannst durch gute Werke nicht Gottes Gericht entkommen. Du bleibst schuldig. Ohne Errettung, ohne wahre Buße, ohne echten Glauben, also ohne Vergebung durch den Tod von Jesus Christus am Kreuz für dich als Sünder, wirst du Gottes Gericht nicht entkommen, egal wie gut du in dieser Welt bist. Egal wie moralisch, egal wie religiös, egal welche Dinge du tust. Nun könnte wieder ein Einwand kommen. Und Paulus geht auch darauf ein. Und er sagt, na gut, wenn aber das dann wahr ist, also wenn alles an Gottes Werk alleine am Kreuz hängt, dann ist es dir eigentlich vollkommen egal, wie ich lebe, oder? Nein, Paulus sagt, das stimmt auch nicht. Schau ich mal Vers 6 an und bis Vers 10. Er geht darauf ein und erklärt uns das. Und er sagt hier, der jedem vergelten wird, also Gott errichtet, und er wird jedem vergelten, nach was? Nach seinen Werken. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben, denen ewiges Leben. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt. Zuerst über den Juden und dann über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede jedem, der das Gute tut. Zuerst dem Juden und dann auch dem Griechen. Was meint denn Paulus hier mit guten Werken? Ich dachte, es geht um Glauben ohne Werke. Dass unsere Gerechtigkeit vor Gott überhaupt nichts mit unseren Werken zu tun hat. Und das stimmt. Also was meint denn Paulus nun hier mit diesen guten Werken? Die guten Werke, von denen Paulus hier redet, sind ganz einfach das automatische Resultat eines bußfertigen Herzens. Ein Mensch, der vergeben wurde vor Gott, in dessen Herzen nun nicht mehr er lebt, sondern der Heilige Geist, eine neue Realität, eine neue Kraft, eine neue Macht und deswegen als automatisches Resultat zu guten Werken tendiert. Das ist, von dem Paulus hier redet. Es ist eine neue Realität in diesem Herzen. Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Es ist nicht mehr nur noch das Gewissen oder eine moralische Wertvorstellung, sondern hier ist Übernatürliches am Werk. Und deswegen funktioniert das auch. Ein lebendiges Herz strebt nach allem, setzt allen Eifer daran, transformiert zu werden. Das ist, was Paulus hier aufzeigt. Es ist dieses Streben nach Heiligkeit, von dem er hier in Vers 7 redet. Das Streben nach Herrlichkeit, das ist die Herrlichkeit Jesu Christi, die ich in mir sehen und haben möchte. Und das Herz, das errettet wurde, das strebt danach. Nicht so der Selbstgerechte. Ein lebendiges Herz strebt mit allem Eifer auch danach, von Gott ein Gütesiegel zu bekommen. Und wie sieht dieses Siegel aus? Darauf steht, treuer Knecht. Das ist das Gütesiegel. Das ist das, von dem wir hier auch lesen. Das ist die Ehre in Vers 7. Ein lebendiges neues Herz sucht die Ehre Gottes. Ein lebendiges neues Herz strebt auch noch weiter, nicht nur nach Herrlichkeit und Ehre, sondern schaue ich den Vers an, auch nach Unvergänglichkeit. Und das redet von der Auferstehungshoffnung, die jeder Gläubige hat, aber nicht der Selbstgerechte. Es ist das Streben danach, auf ein Reich zu schauen, was noch kommen wird, nicht hier auf dieser Welt. Und das Resultat von all dem, schaue ich das Ende von Vers 7 an, ist ewiges Leben. Das ist ewiges Leben. Die Menschen, die so verändert wurden, zeigen sich durch ihre Früchte in dieser Welt, indem sie nach diesen Dingen streben. Der Selbstgerechte aber strebt im Gegenteil zu all diesen Dingen. Er möchte eben nicht von Gottes Ebenbild verändert werden. Er möchte auch nicht dahin verändert werden, weil er ist ja gut genug jetzt schon. Wozu auch? Er sucht nicht Gottes Ehre, sondern er sucht im Ende seine eigene Ehre. Letztlich lebt ein Selbstgerechter nur für diese Welt, denn was danach kommt, ist nicht so wichtig. Er war ja gut genug hier und hatte hier das Beste, was er nur haben konnte. Doch Paulus, wenn du so ein Mensch bist, schau dir Vers 8 an. Paulus sagt dir in Vers 8, dass du selbstsüchtig bist. Du schaust auf dich selbst. Und du bist der Wahrheit, von der wir gerade gehört haben, ungehorsam. Vers 8. Egal wie religiös, egal wie gesetzlich oder egal wie moralistisch du bist, dein Ende wird, Vers 8, Grimm und Zorn sein. Und Vers 9, Drangsal und Angst. Wenn du aber Herrlichkeit, Ehre und Frieden haben möchtest, wie wir in Vers 10 lesen, nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch für die Ewigkeit, die noch kommt, dann lass ab von dieser Selbstgerechtigkeit. Lass ab, dich an deinen eigenen Werken zu messen und tausche dein verlumptes, schmutziges, kaputtes Kleid mit dem unverdorbenen und reinen Mantel von Jesu Gerechtigkeit. Im Glauben allein, ohne Werke. Und daraus resultiert dann all das, was wir gerade gelesen haben. Am Ende, ich hatte euch am Anfang gebeten, euer eigenes Herz zu überprüfen, auf welche Werke ihr eure Gerechtigkeit aufbaut. Am Ende gilt nur dieses eine. Hast du dein Werk, hast du deine Gerechtigkeit auf das Werk Jesu Christi alleine aufgebaut? Ewiges Leben. Hast du deine Gerechtigkeit auf irgendetwas anderes aufgebaut? Auch in Mischform, ewige Hölle, nicht ewiges Leben. Prüf dich also selbst, auf welchen Grund du baust. Denn Gottes Gericht kommt und es wird dich nicht schonen. Lass uns zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir darin immer wieder aufs Neue ermahnt werden und auch uns prüfen dürfen, Herr, wo wir wirklich stehen. Schenk du bitte, Herr, dass wir diesen Stolz ablegen, zu denken, wir könnten irgendetwas für dich erreichen in dieser Welt oder für dich etwas sein in unserer eigenen Kraft. Hilf uns, Herr, dass auch wir Gläubige Selbstgerechtigkeit, die wir auch mit uns tragen, ablegen, Herr, und verstehen, dass wir ohne dich vollkommen verloren und verdorben sind, dass wir deine Kraft und deine Hilfe jeden Tag aufs Neue benötigen, wie zu Beginn, als du uns gerufen hast. Und schenk du bitte all den Menschen, die das hören, Herr, die sich auf sich selbst verlassen und auf ihr eigenes Wirken und ihre eigenen Werke, dass sie aufwachen, dass sie verstehen, dass all das nichts wert ist vor dir, sondern alleine nur das Werk, was durch Jesus Christus am Kreuz getan wurde. Und schenk du ihnen, Herr, zu sehen, dass diese Einladung immer noch steht, auch für sie, Herr, alles abzugeben und dir nachzufolgen, Herr. Sich nicht auf sich selbst zu verlassen, sondern auf denjenigen, der absolut rein und absolut heilig ist, der alles getan hat und der aufruft, im Glauben allein, ohne Werke, neues Leben zu bekommen, ewiges Leben und Vergebung. Bitte schenke du Gnade, Herr. Schenke du auch Gnade, dass wir in einer Welt leben, wo wir ständig von Menschen umgeben sind, die sich als gut genug sehen und denken, dass sie das alles nichts angeht. Und hilf uns, Herr, sie zu warnen und ihnen aufzuzeigen, dass all ihre guten Werke und all ihre moralischen und tollen Einstellungen vor dir nichts zählen. Hilf uns, Herr, dass wir da auch deutlich werden, es mit Liebe tun und auf dein Wort zeigen und auch rufen, dass sie sich versöhnen lassen sollen mit dir. Amen.